Der Unterschied zwischen Misserfolg und Erfolg ist häufig viel geringer, als wir denken. 1-2%. Erfolg ist das, was wir suchen, was wir anstreben. Aber leider ist er auch giftig.
Woher kommt dieser Drogencharakter?
Wenn ich einen großen Erfolg habe, wenn ich da ins Gehirn reinguckt, da wäre Party. Die größten Stars sind total menschlich und haben ihre Nöte und Sorgen. Und das ist ja auch so ein klassischer Tipp, den man Spielern gibt. Nach einem schlechten Spiel, guck bitte nicht in deine Social-Media-Accounts. Wir kennen dieses Daumen runter, eigentlich noch so aus dem Römischen Reich. Wo dann irgendwie bei den Gladiatoren, Daumen runter, so jetzt ist für dich die Nummer vorbei. Das ist immer ein Stück Selbsterhöhung, weil wenn ich sage, der ist ja doof, dann bin ich ja nicht doof. Ich finde, Lästern hat immer was Positives, weil es gibt ja Situationen, wo ich von jemand abhängig bin. Also ich finde es okay, dass Mitarbeiter ein bisschen über den Chef lästern, über die Chefin, weil sie ja in einer ungleichen Rolle sind. Also der andere ist über mir, ich bin in der Abhängigkeit und das gleicht so eine Situation wieder ein bisschen aus. Jeder Kompromiss bringt dich ein kleines Stück weiter weg vom Erfolg. Und das kann jetzt an der Stelle anderen Leuten wehtun. Aber das muss ich in Kauf nehmen an der Stelle. Das ist ein Preis, den ich dann zahle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Sportpsychologe Lothar Linz. Lothar betreut seit fast 30 Jahren deutsche Spitzensportler. Das sind Olympioniken, Welt- und Europameister. Kurzum, die erfolgreichsten Athleten, die wir hier im Land haben. Ich habe es mal zusammengezählt. Insgesamt gehen 5 Goldmedaillen, 4 Welt- und 6 Europameistertitel unter anderem auf seine Kappe. Ich will von ihm wissen, wie wir uns beim Sport, bei der Arbeit oder im Privaten zu Top-Leistungen pushen können, welche Tricks es gibt, um besser mit Druck umzugehen und was wir dabei von Hochleistungssportlern lernen können. Und ich kann euch die heutige Folge wirklich nur wärmstens empfehlen, einfach weil wir so viel von Lothars Wissen auch ganz einfach in unseren Alltag einbauen können. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne gute Bewertungen da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Lothar Linz. Welche Rolle spielt Druck im Leistungssport?
Ah, das ist, glaube ich, eine ganz große Rolle. Also ich kann mich erinnern, ich habe in den 2000er Jahren habe ich an einem Sportinternat gearbeitet und damals habe ich die Jungen, das sind ja dann so Athleten zwischen 14 und 18 Jahren, und dann habe ich die gefragt, was ist denn für euch das größte Thema, das wichtigste Thema? Hatte eine Liste, wo sie eben einfach ankreuzen konnten. Und damals kam schon, das ist jetzt 20 Jahre her, Druck ist das größte Thema. Also das heißt, es ist nicht nur ein Thema, es ist echt so ein ganz hochgeranktes Thema.
Und wenn jetzt Menschen zu dir kommen als Sportpsychologe und irgendwie sagen, ja, ich verspüre Druck, oder machen wir es mal konkreter, beziehen wir es mal auf Leistungsdruck. Was sind das dann meistens für Symptome? Ich meine, klar, jeder versteht ein bisschen was anderes drunter. Es ist auch in der Wahrnehmung total subjektiv, wie sehr der Leidensdruck unter Druck ist. Aber was sind so klassische Symptome, womit die Menschen zu dir kommen?
Also wenn die in die Beratung kommen, dann ist es, sag ich mal, von dem, was sie schildern, häufig weniger das Körperliche. Das Körperliche ist was begleitend stattfinden kann, aber es ist natürlich eher so, dass sie einfach wahrnehmen, also sie werden unruhig, sie fühlen sich unwohl. Tendenziell kommen die ja eher das erste Mal zu einem Sportpsychologen, wenn sie ein Misserfolgserlebnis hatten. Das heißt, sie haben vielleicht gerade infolge des Drucks irgendetwas nicht gut gemacht. Oder eben wirklich, weil sie merken, Mensch, mir geht's nicht gut, ich fühle mich sehr unwohl, ich schlafe schlecht oder ich habe depressive Symptome oder ich habe Ängste oder das Spektrum ist ja relativ weit.
Aber das ist relativ interessant. Ihr merkt schon, ich will das nur einmal auf einen gemeinsamen Nenner bringen, damit wir alle mal auf der gleichen Ebene starten und uns von dann weiterarbeiten können. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das trifft ja eigentlich nicht nur auf Sportlerinnen und Sportler zu, sondern da habe ich das Gefühl, wenn du das so erzählst, das ist ja was Alltägliches. Das kann ein Druck sein, den Eltern verspüren, den man als Arbeitnehmer verspürt, den nicht nur Sportler haben. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde in eine Session, sage ich mal, ja, und ich sag, pass auf, Lothar, mir geht's nicht gut, ich verspüre einen irren Leistungsdruck. Und ich weiß, es gibt wahrscheinlich keinen Blueprint dafür, keine Blueprint-Lösung. Aber was wäre so der Ansatzpunkt, wo du anfangen würdest, diese Nuss knacken zu wollen? Wo würdest du jetzt bei mir, wir können es ja so ein bisschen rollenspielmäßig einmal kurz aufzeichnen. Ich sag zu dir, ich stehe unter einem irren Druck, bitte hilf mir. Was machst du?
Also es gibt natürlich jetzt erstmal ganz unterschiedliche Ansätze, weil das eine ist ja immer zu gucken, will ich sofort Richtung Lösung gehen? Also versuche ich dir einfach Hilfestellung zu geben, wie kannst du mit dem Druck umgehen? Das Problem dabei ist ja, wir lösen ja nicht die Situation, die zu dem Druck führt. Also das ist manchmal total okay, weil ich sag mal, wenn wir jetzt beim Sport gucken und ich sag einen Elfmeterschütze, der im WM-Finale antritt, da ist doch ganz klar, da ist natürlich ein Druck. Das heißt, mit dem muss ich ja nicht dran arbeiten, wie kannst du denn keinen Druck haben, sondern den Druck will der haben, weil der will das Ding jetzt reinmachen und damit Weltmeister werden. Also geht es ja an der Stelle nicht darum, das wegzumachen, sondern es geht darum, Methoden zu finden, wie man damit umgehen kann. Mhm. Und da können wir dann gerne drüber sprechen. Das kann man über Atmung machen, also eher körperlich orientiert. Das kann man über Aufmerksamkeitssteuerung machen und so weiter. Nur, wie gesagt, das löst ja keine Situation, ist ja ganz klar. Wenn ich also eine Situation wirklich lösen will, dann muss ich mich ja damit auseinandersetzen, was in meiner Situation forciert denn diesen Druck? Also ist das eher was Inneres? Mhm. Sind das eher innere Erwartungen, die an mich gestellt werden? Liegt es daran, dass ich einfach mir zu viel vorgenommen habe, dass ich mir zu viele Aufgaben habe, die ich eigentlich gar nicht mehr alles bewältigen kann? Oder liegt es aber daran, dass von außen hohe Erwartungen an mich herangetragen werden? Also, du hast schön gesagt, das kann ja was ganz Alltägliches sein. Ist das einfach eine Drucksituation, sagen wir mal, als Mediziner, wenn ich im Krankenhaus arbeite und habe irgendwie eine 24-Stunden-Schicht und ein Patient nach dem anderen? Das erzeugt ja irgendwann hohen Druck und ich darf keinen Fehler machen. Ja. Ich muss ja präzise arbeiten. Das erwartet auch jeder Patient zu Recht von mir. Und dann ist das ja sofort eine Drucksituation, die Dienst für Dienst auftritt und die sich ja irgendwann auch summiert und forciert. So, das wäre jetzt ein äußerer Druck. Also du merkst, dann müsste man natürlich erstmal anfangen zu gucken, wo entsteht dieser Druck. Das würden wir vielleicht mal aufmalen, aufschreiben, wie auch immer, würden versuchen, uns ein Bild zu machen, um zu gucken, wo siehst du für dich Handlungsmöglichkeiten.
Das ist jetzt natürlich ein absolut vereinfachter Schnelldurchlauf durch so eine Therapiesitzung. Aber weil du es gerade angesprochen hast, Atemübungen, gib uns mal irgendwie ein Beispiel, weil wir wollen natürlich auch irgendwie, wir sind ja ein serviceorientierter Podcast auch. Also wenn jetzt jemand irgendwie zu Hause sitzt und sich denkt oder auch in der Arbeit so, oh Gott, das ist mir hier alles zu viel. Das wächst mir alles über den Kopf. Am liebsten würde ich mich einen halben Tag auf der Toilette einsperren und gar nichts mehr machen, weil es mir einfach diesen fast schon Hyperventilationsmodus, in den man ja verfallen kann in solchen Druckmomenten, eine vermeintlich einfache Lösung. Was würdest du sagen? Was mache ich?
Also wenn wir bei dem Atem bleiben, dann ist erstmal ein Schlüssel, das wird dir jeder Atemtherapeut sagen, schau, dass du tiefer ausatmest. Das Problem ist, wenn wir unter Stress kommen und Druck ist ja genau ein massiver Stressor, dann neigen wir dazu, eher die Luft anzuhalten, weil eben alles angespannt wird. Das kannst du selber ausprobieren. Dann wird der ganze Brustkorb fester, das Zwerchfell vor allem, was für die Atmung sehr wichtig ist, bewegt sich nicht mehr so stark. Das heißt, wir atmen nicht mehr genauso tief. Das Atemvolumen wird geringer. Und das klassische Mittel ist, irgendwie eine Methode zu wählen, die dir hilft, erstmal wieder tiefer auszuatmen. Da gibt's jetzt verschiedene Beispiele. So eine klassische ist diese
Papiertüte aus den Hollywood-Filmen.
Nee, gar nicht. Das ist ja gegen eine Panikattacke. Da geht's darum, dass du weniger Sauerstoff einatmest und mehr CO2. Also du atmest ja deine Ausatmenluft wieder ein.
Das ist wieder Storno. Das ist vergessen. Dann bist du am Säufen, machst du weiter.
Korrekt, genau. Sondern es geht wirklich eigentlich erstmal, was will man beim Seufzen machen? Also erstmal mal wieder richtig Luft rauszulassen und alles locker zu lassen. Guck mal, dann mache ich automatisch mit dem Körper schon. Und da geht schon ein Stück Spannung raus, merkst du so, ja? Und so eine Klassiker ist eben dieses, dass du sagst, naja, versuch mal beim Ausatmen, du zählst Ausatmen, Einatmen, bis 6 auszuatmen, während du beim Einatmen nur bis 4 einatmest. Oder versuch doch einfach, wenn du es nicht zählen magst, weil es dir schon, ist für manche Leute schon doof, einfach zu gucken, dass du betont ausatmest. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dich drauf konzentrierst, die Luft beim Ausatmen bewusst über die Lippe strömen zu lassen. Also
ich mache auch mit. Ihr könnt auch mitmachen. Das kann man auch im Auto gerade machen, wenn man das hört. Es gibt kein neues.
Total korrekt.
Nochmal.
Also genau. Und jetzt hast du vielleicht gemerkt, ich kann es bei mir selber spüren, sofort fange ich an, mein Zwerchfell einzusetzen und damit ist wieder eine aktivere Atmung möglich. Und das Schöne ist, umso tiefer ich ausatme, umso tiefer muss ich zwangsläufig einatmen, weil unsere Atmung nach dem Unterdruckprinzip funktioniert. Also wenn man es rein physiologisch betrachtet, da entsteht ein Vakuum. Und Vakuum, das wissen wir alle, hat die Eigenschaft, das füllt sich wieder. Also wir haben immer Angst, wir kriegen nicht genug Luft. In Wirklichkeit atmen wir nicht genug aus.
Schau mal, keine 10 Minuten Podcast und schon richtig was gelernt. Könnt ihr direkt mal ein Like da lassen, finde ich. Könnt ihr direkt mal reinfolgen. Jetzt ist ja Druck per se überhaupt nichts Neues. Ja, es gab schon immer, ich sage jetzt mal, diese typischen Spielereltern, Fußballeltern, die am Spielfeldrand Druck gemacht haben, Trainer, was auch immer. Ja. Aber welche neue Dynamik vielleicht hat sowas wie Social Media in Druck reingebracht?
Also ich glaube, du hast es ja eigentlich damit schon gesagt. Also welche neue, das ist natürlich ein massiver Faktor, weil ich werde ja von viel mehr Leuten nicht nur betrachtet, sondern ich werde ja ständig bewertet. Und ich kann mir sofort dieses Feedback anschauen. Und das ist ja auch so ein klassischer Tipp, den man dann irgendwann Spielern gibt, nach einem schlechten Spiel, dass du sagst, guck bitte nicht in deine Social-Media-Accounts, sondern lass die weg. Vanessa Vogt zum Beispiel hat das ja gerade erzählt, jetzt bei den Olympischen Spielen, dass sie dann irgendwann mal einfach für 2 Tage Social-Media weggemacht hat, um irgendwie zur Ruhe zu kommen, weil das für sie in dem Moment dann einfach zu viel wird. Also diese massive Wahrnehmung und Rückmeldung, die dann entsteht. Und da ist ja eine geringe Hemmung, auch zu sagen, hey, das ist doch echt scheiße, was du da gemacht hast. Daumen runter. Muss man sich überlegen, wir kennen dieses Daumen runter eigentlich noch so aus dem Römischen Reich, wo dann irgendwie bei den Gladiatoren Daumen runter, so jetzt ist für dich die Nummer vorbei. Und das ist ja schon sinnbildlich und was total Unangenehmes. Machen wir ständig, ja. Also als Like ist das nett, ist es sehr, sehr freundlich, aber auch das hat ja schon eine negative Wirkung, weil irgendwann fange ich ja an, immer zu gucken, und wie viele Likes kriege ich und kriege ich noch ein Like und kriege ich noch ein Like, und das macht mich sehr abhängig davon, was andere über mich denken, anstatt eigentlich erstmal bei mir zu bleiben und zu sagen, wie fand ich denn meine Leistung?
Und woher glaubst du, kommt diese Art von uns Menschen, dass wir gerade im vermeintlichen Schatten der vielen, die dort rumschwirren, dass wir uns da so sicher fühlen und das so gerne machen, uns über andere zu erheben. Also ich mach's nicht gerne. Ich halte mich im Internet völlig raus, aber es gibt ja so wahnsinnig viele, die denken, ich bin unerkannt und ich hau da jetzt richtig drauf und sobald die Shitstorm-Lunte mal angezündet ist, draufhauen. Komm.
Naja, also sozusagen dieses Unerkannte, das erklärt sich ja durch sich selber. Also in dem Moment, wo ich in der breiten Masse ausgebe und ich muss ja gar nicht meinen Namen nennen, sondern ich habe irgendeinen Nickname, der dann drüber steht über meinem Account, bin ich halt erstmal frei, weil es kommt ja nichts Negatives zurück auf mich so. Ja, ich bin ja da wirklich geschützt einfach in der Masse, weil wer war es denn? Und die Frage ist eher, warum überhaupt Leute ein Interesse haben, sowas zu tun. Und ich glaube, ohne damit das ganze Phänomen zu erklären, aber ein wichtiger Teil, es ist immer ein Faktor A, Spannung abzubauen, eigenen Stress abzubauen, eigene Unzufriedenheit abzubauen. Aber es ist immer ein Stück Selbsterhöhung. Weil wenn ich sage, der ist ja doof, dann bin ich ja nicht doof. Also das ist ja immer dieser Faktor, der da drin steckt. Ich weiß es schon besser oder ich habe es aber gesehen oder ich wüsste aber, wie es geht, so nach dem Motto. Ja, also das ist immer etwas Subtiles, was eine Rolle spielt.
Ich finde das krass, weil wenn man Leute kennenlernt, meistens sind das keine Arschlöcher. Meistens sind das empathiegetriebene Wesen, also nicht, natürlich nicht alle, gibt auch Ausnahmen, aber die meisten sind doch echt irgendwie nett, wenn man sie so persönlich trifft. Ist dann dieser Raum im Internet auch was wir unterschätzen, gerade wenn wir jetzt wieder zum Sport zurückkommen, dass wir gar nicht checken, was wir durch einen Tweet, durch einen Kommentar, durch einen Daumen runter bei Sportlern, die ja oft auch junge Menschen sind, was wir bei denen anrichten?
Ja, ich glaube, das unterschätzen wir deutlich. Also das würde ich ganz einfach unterstreichen, da muss ich gar nicht viel ergänzen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, wir unterschätzen häufig, was wir schon durch negative Gedanken auswirken, weil ich würde schon behaupten, schon negative Gedanken über andere Menschen haben schon eine Wirkung. Okay. Das ist jetzt natürlich schwieriger zu belegen. Das lassen wir deswegen mal so ein bisschen im offenen Raum, aber ich wäre sozusagen von der Ethik her, würde ich weitergehen und sagen, es wäre gut, wenn wir uns ein bisschen mehr einen Blick auf uns selber hatten, warum denke ich eigentlich so viele negative Sachen, warum lästere ich gern? Also lästern hat ja eine positive Funktion, weil ich finde, das ist ja eine Art von Lästern, was wir da machen in dem Raum. Ne? Und ich finde, lästern hat immer was Positives, weil man muss das auch positiv sehen, weil es gibt ja Situationen, wo ich von jemand abhängig bin. Also klassisch Mitarbeiterchef, so, ja. Ich finde es okay, dass Mitarbeiter ein bisschen über den Chef lästern, über die Chefin, weil sie ja in einer ungleichen Rolle sind. Also der andere ist über mir, ich bin in der Abhängigkeit und das gleicht so eine Situation wieder ein bisschen aus. Also ich finde in einem angemessenen Maß das völlig okay, aber es geht genau um dieses angemessene Maß und das verlieren wir ja häufig, Raum der sozialen Medien, wo ich sage, naja, ein bisschen sagen, ey, komm, so. Ja, als ich Lena Dürr gesehen habe, wenn ich das Beispiel nehmen will, da habe ich natürlich auch im ersten Moment, ach nee, doch bitte nicht, das tu doch nicht, doch Lena. So, ja, das ist, finde ich, ein ganz normaler Impuls. Ich muss ja damit nicht rausgehen und die anschreien, sag mal, bist du für eine bescheuerte Kuh? So, das steht mir nicht zu, ne, das zu sagen. Aber dass in dem Moment ich ja auch als Fernsehzuschauer mitgehofft habe und auch eine persönliche Enttäuschung habe, das ist doch ganz klar, mit der muss ich ja irgendwie umgehen. Und es ist halt sehr viel leichter dann für mich sozusagen als Entlastungsmechanismus zu sagen, ja, boah, bist du blöd. Ja, weil dann habe ich mich distanziert und kann auf sie zeigen und mir geht's ein bisschen besser. Das ist so die Versuchung.
Jetzt ist es ja aber eine Sache, ob ein Dulli irgendwie in diesem bildlichen Keller sitzt und da irgendwie, um sich selbst zu überhöhen, bockig was in die Tasten haut und sagt, du bist blöd oder was auch immer. es gibt ja einen Unterschied von dem zu, es baut sich wirklich eine mediale Drohkulisse auf. Ja. Und das kann ja relativ schnell passieren, wenn das dann so eine Eigendynamik annimmt, dass dann auf einmal auch die Zeitungen, Radiosender, TV, wer auch immer, die ganzen kritischen Stimmen sich wirklich wie so eine Welle vor einem aufbäumen. Was rätst du da gerade den jungen Sportlerinnen und Sportlerinnen, mit denen du arbeitest?
Dann ist sicherlich erstmal ein Schlüsseltipp, dass ich sage, versuch dich möglichst wenig da drin zu bewegen. Und wenn du dich nicht da drin bewegen willst, was ich gut verstehen kann, weil es für junge Leute halt einen Stellenwert hat, auch im Positiven, weil sie sich auch darüber vermarkten, gerade im Sport spielt das ja auch eine Rolle, dann würde ich sagen, aber kanalisiere es besser. Also zum Beispiel eine klassische Vorbereitung für mich vor Olympischen Spielen ist, ich definiere mit Sportlern Online- und Offline-Zeiten. Und das versuchen wir halt sehr klar zu sagen, sozusagen, ab wann machst du dein Handy aus und versuchst jetzt nicht mehr, dich mit irgendwelchen äußeren Dingen zu beschäftigen, sondern bleibst bei dir und bei den Abläufen, die dich dahin führen, dass du nachher oder morgen im Wettkampf wirklich fokussiert sein kannst. Und genauso nach dem Wettkampf, ab wann ist es wieder okay, ins Handy reinzugucken und bis wann lässt du es besser weg?
Und wäre das was, ich meine, vor, ich sage jetzt mal, Steffi Meier aus Hannover, irgendwie Person X, ganz normale Otto-Normalverbraucher, vor denen baut sich so eine Drohkulisse ja nicht auf. Aber was, von dem, was du uns jetzt gerade gesagt hast, was du den Sportlerinnen und Sportlern rätst, was können wir davon auch in unser alltägliches Leben mitnehmen?
Also Steffi Meier mag das ja in irgendeiner Form auch erleben in ihrem schulischen, studentischen, beruflichen, was auch immer Kontext, wo sie jetzt gerade irgendeine unangenehme Situation hatte und von den anderen ein Stück gedisst wird. So. Und dann ist das für die ja auch schwierig, weil sie plötzlich merkt, jetzt werden irgendwelche Videos von ihr vielleicht rumgeschickt und die anderen lästern drüber und lachen drüber. Die wird sich nicht besser fühlen als der Sportler oder die Sportlerin, weißt du so. Also da ist ja eine klare Parallele. Und dann geht's ja wieder darum, wie gut kann ich mich distanzieren davon? Wo muss ich möglicherweise mal Position beziehen, auch irgendwie in eine Aktion kommen? Aber erstmal, das Erste, was ich für mich selber zum Schutz machen muss, ist ja wirklich dieses Distanzieren. Und Distanzieren kann bedeuten, wirklich sagen, ich guck da jetzt nicht rein, ich schaue mir das nicht an. Das ist ja hart, weil es betrifft einen selber. Aber schaffe ich das, zu sagen, nee, das gucke ich mir jetzt nicht an? Oder bitte ich jemand anderen, kannst du das mal für mich angucken, damit ich eine Kontrolle drüber habe, aber es mir nicht selber voll aussetzen muss? Das sind ja alles so kleine Möglichkeiten, die ich hätte in so einer Situation.
Wenn ihr eine Steffi Meier, und es wird sie geben in Hannover, wenn ihr die kennt, dann sagt ihr mal bitte Bescheid, ihr sollt das bitte kontraktieren. Wenn wir, also eigentlich, was du gesagt hast, ist eigentlich Druck rausnehmen, ne? So ein bisschen aus der ganzen Sache. Wir haben jetzt sehr negativ über Druck gesprochen. Ja. Es muss doch aber eigentlich, oder ich bin mir ganz sicher, es gibt doch auch ganz positive Sachen an Druck. Druck kann doch eigentlich auch ein super Motor sein, oder?
Ja, also das ist ja immer diese Wechselwirkung. Also wir wissen das von Stress allgemein und Druck im Besonderen sozusagen. Druck forciert ja auch etwas. Ein Formel-1-Auto ohne Druck fährt ja nicht. Oder auch ein Sprinter, was macht der denn beim Start? Der versucht maximalen Druck in seinen Start reinzunehmen, den Abdruck, den er vom Boden hat, damit er eben eine schnelle Beschleunigung bekommt. Dann sehen wir schon physiologisch, ja klar, Druck spielt eine Rolle. Und das ist ja auch psychologisch so. Es ist immer die Frage des Maßes. Das ist eben die spannende Frage. Also wie viel Druck ist für mich förderlich? Und ab welcher Schwelle wird der Druck für mich eher negativ? Und das ist super interessant, weil es ist so eine ganz einfache Aufgabe. Die kann auch jeder jetzt zu Hause mal für sich einmal kurz machen, sich fragen, okay, wenn ich eine Skala von 0 bis 10 hätte und 10 wäre maximaler Druck, also Olympisches Finale Matchball, wenn ich aus dem Sportlichen nehme oder eben, was weiß ich, Abschlussexamen, mündliche Prüfung, daran hängt es jetzt, ob ich es schaffe und ich mag eigentlich keine mündliche Prüfung oder so. Ne? Also jeder kann das für sich übertragen, wie er will. Das wäre 10 und 0 ist halt, ja, sonntagsmorgens, 10.47 Uhr, gerade aus dem Bett rausgeschlüpft, erste Kaffeemaschine läuft durch, ich hole mir gleich einen Kaffee, hänge aber gerade noch 5 Minuten auf dem Sofa und es passiert gerade mal gar nichts. So. Und jetzt die Frage, bei welchem Wert, glaube ich, bin ich am leistungsstärksten? Also wie viel Spannung oder Druck brauche ich? Bei 2 wahrscheinlich noch nicht. Sondern wo fängt es an, dass ich sage, oh, da geht mein Leistungssystem hoch und wo ist die Schwelle, wo es anfängt zu kippen und bei welchem Level würde ich sagen, da bin ich weg wieder. Was würdest du sagen, wo ist dein Leistungsmaximum?
Ich überlege gerade, weil ich merke, gut, dann plaudere ich auch mal ein bisschen privat, das mache ich normalerweise nicht, aber ich merke, ich brauche richtig Druck auf dem Kessel, um funktionieren zu können und gerade wenn man dann auch mal im Urlaub ist oder so, das muss irgendwie was passieren. Ich brauche so einen Grundrauschen, einen Grundstress, weil ich drunter auch nicht wirklich performe, was meine eigenen Ansprüche angeht. Was dann aber wiederum gefährlich wird, also aus meiner Sicht, du bist ja hier der Wissenschaftler, der Psychologe, ich kann das nur für mich selber beantworten, ist, ich glaube, es wird dann, wenn man das zu lange, dieses Rauschhafte, dieses immer unter Druck stehen, weil man das vermeintlich braucht, wie ich es bei mir sage, dann kann es, glaube ich, auch gefährlich werden. Dann ist irgendwann auch nicht mehr ganz so geil. Aber bei mir ist zum Beispiel, wir machen halt die Sachen, die ich mache, wir machen die halt Spaß. Und da ist dann, glaube ich, oft die Trennschärfe wird da verwirkt, zwischen, es ist viel Druck und es ist viel Stress, aber es macht halt einfach Bock.
Also Spaß machen darf es ja sowieso. Und Spaß ist natürlich ein schönes Mittel, weil der Druck sich nicht so unangenehm anfühlt. Also das ist eben das Schöne, man spürt es dann nicht so stark. Sagst aber selber, es ist trotzdem direkt da. Ich habe jetzt mal gehört, du bist irgendwo bei einer 8 oder was willst du sagen? So.
8.
Genau. Und das wäre jetzt gar kein untypischer Wert, weil so über die Jahre, ich habe ja viele Leute dazu befragt, die meisten sind irgendwo zwischen 6 und 8.
Mhm.
Ja. Es gibt auch welche, die eher so 4 sagen. Das höre ich ab und zu. Das ist dann natürlich schon relativ niedrig. Das heißt, es gibt Leute, die sind für Druck deutlich empfindlich, eher deutlich sensibler. Die musst du also mehr rausnehmen. Mhm. Und es gibt auch einzelne Menschen, die echt sagen, ich brauche 9 oder vielleicht sogar 10. Mhm. Und ich muss zugeben, ich habe sogar 1-2 Leute erlebt, bei denen das wirklich stimmt. Also auch im Sport, wo ich sage, die waren am besten, wenn alles heiß war, so, ja.
Mhm.
Aber das ist die Ausnahme. Und das zeigt eben schon, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel als Trainer mit Athleten umgehen will oder als Führungskraft im Unternehmen mit Mitarbeitern, wie viel Druck mache ich denn, dass sie wirklich gut laufen, ja? Und dann merkst du schon, es ist A, individuell unterschiedlich und B, geht es irgendwie um eher so ein mittleres Maß, also 6, 7 vielleicht bei vielen Menschen. Und die 8, ja, genau, es gibt auch Leute, die 8 gut brauchen, aber wie du selber schon sagst, nicht auf Dauer. Also wenn ich das durchgängig mache, das ist ja das Problem bei Stress insgesamt. Stress ist ja erstmal was sehr Belebendes und Aktivierendes. Und wir wissen, dass Menschen, die gar keinen Stress haben, dass das auch gesundheitsschädigend sein kann. Aber wenn es eben Dauerstress ist, dann wird es schwierig.
Das ist witzig, das ist gerade aus einem Rollenspiel von vorhin zu einer richtigen Therapie-Session hier geworden. Ich habe eine Sache, nur weil du gerade von eben Skalen auch gesprochen hast, ich habe eine Sache im Internet gesehen und das ist natürlich umso mehr mit Vorsicht zu beurteilen. Deswegen, wenn ich den Experten schon mal hier habe, dann muss ich dich natürlich da auch anhauen. Das ist eine Art Bewältigungsstrategie, die der ein oder andere Sportler wohl machen soll. Nämlich, dass man sich versucht, so auszutricksen, dass wenn man Schiss vor was hat und nervös ist, das versucht umzupolen in Vorfreude, indem man eben auch sich eine Skala nimmt und sich denkt, okay, von 0 bis 10, wie viel Schiss habe ich vor diesem Endspiel? Und dann, weil die Symptome die gleichen sein sollen, sowas wie schwitzige Hände, erhöhter Puls und so weiter, und dann sich sagt, nee, das ist nicht die Skala, wie viel Schiss ich habe, sondern das ist die Skala der Vorfreude. Wie gesagt, Internet. Ist da was dran oder ist das Bullshit?
Ach, ich glaube, es gibt Leute, für die das funktioniert. Also das ist das Schöne. Das ist jetzt, glaube ich, kein Mittel für die Mehrheit, um es ganz einfach zu sagen. Weil ich glaube, für die meisten ist es nicht glaubhaft. Und ich finde, das muss man immer gucken. Man muss in der Wahl der Mittel, die man einsetzt, ja immer, das ist wie bei Medizin. Also wenn ich an der Medizin nicht glaube, ist halt schwierig, dass die wirksam sein können. Mhm. Ne? Und so ist es bei psychologischen Mitteln ja noch stärker. Also wenn ich da das Gefühl habe, ach, der taugt für mich nichts, dann brauche ich es auch nicht machen. Für mich wäre es nicht glaubhaft. Ich würde jetzt andere Dinge empfehlen. Also ich bringe mal ein populäres Beispiel, wenn ich darf. Aline Reuter-Focken ist eine Athletin, die ich betreut habe. Die ist Olympiasiegerin im Ring geworden 2021. Und es war, sag ich mal, im Vorfeld von Trainer, Athletin, mir als Sportpsychologin dabei, war schon klar, also Ziel ist auf jeden Fall eine Medaille und die kann da auch Gold gewinnen. So, ja. Also nicht, dass sie Top-Favoritin war, das war sie nicht, aber sie war schon eine von denen, die es wirklich konnte. Und sie hat auch im Jahr vorher alle mal geschlagen. Und dann haben wir irgendwann mal drüber unterhalten, ja, weil sie wieder sagt, Mensch, ich habe so Angst, wenn ich jetzt versage, denn 4, also 5 Jahre vorher, muss man sagen, bei Rio, ne, also 2016, da ist es genau schief gegangen. Da war sie auch zumindest Medaillenkandidatin und ist halt überhaupt nicht gut gelaufen. So. Und ich habe Angst, dass das wieder schief läuft und dass ich das nicht packe und so. Und dann haben wir uns zusammen überlegt, dass sie im Vorfeld der Spiele etwas macht, bevor sie Angst hat. Und bei ihr habe ich dann freigestellt, was könnte das sein? Wir haben uns dann überlegt, was Fallschirmspringen. Und sie hat einen Fallschirmsprung gemacht davor, das 2 Wochen vorher. Ne? Gibt schöne Bilder davon, hat sie zusammen mit ihrem Ringerkollege Frank Schnäbler gemacht, der dann auch eine Medaille gewonnen hat in Tokio, interessanterweise. Und da haben die dann auch in der Kommunikation das nochmal benutzt miteinander. Und die Idee dahinter war eben einfach, stell dich einer Angst, damit du siehst, okay, ich kann auch mit Angst gut sein. Ich krieg das auch hin mit Angst. Also ich wollte einfach diese Erfahrungen vermitteln so.
Ja.
Und das war wirklich, dass sie dann eben auch erzählte, als sie dann in Tokio war und dann irgendwann Halbfinale gegen Chinesen, sehr schwere Gegnerin, und dann Finale, dass sie dann immer wieder sich gesagt hat, ey, du bist da runtergesprungen, dann kannst du das hier jetzt auch. So, ja.
Ich finde das so geil, wie du und ihr in eurem Berufsstand teilweise so es wirklich schafft, die Psyche oder den Kopf oder einfach die Neuronen so ein bisschen umzuprogrammieren, damit man dann doch leistungsfähiger wird. Das ist fast, für mich als Außenstehenden fast sowas wie so natürliches Doping, einfach zur Leistungssteigerung, indem man einmal quasi hier einen Stecker rauszieht und da ein bisschen neu kombiniert. Ich habe eine Sache gesehen, die heißt EMDR-Therapie.
Ja.
Das finde ich unfassbar krass.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist eigentlich was man in der Traumatherapie hernimmt. Ihr aber auch quasi benutzt, um bei Sportlerinnen und Sportlern, die sich zum Beispiel verletzt haben und dann Angst haben, weil, da habe ich mir das Kreuzband gerissen, sich wieder in diese Situation dieses Traumas zu begeben. Bitte nimm uns da einmal kurz mit rein, weil es ist wirklich so crazy, was da passiert. Was ist dieser EMDR?
Gut recherchiert, muss ich sagen. Ich liebe das Ding. Ich hab das wirklich schon viel benutzt und ich muss sagen, fast immer erfolgreich. Der Witz ist eigentlich sozusagen, ich würde vor meinem Gegenüber mit den Fingern so hin und her gehen und dein Job wäre es jetzt, dass du mit den Augen folgst. Mhm. So, das heißt, du machst sowas hier in der Art. Und was jetzt passiert ist, dass, du musst dir immer klar sein, wir haben so eine wechselseitige Verschaltung. Also was an meinem rechten Ohr ankommt, geht ins linke Gehirn und was im linken Ohr geht ins rechte Gehirn. Bei den Augen ist das genauso. Genau, wir sind überkreuzt, genau. Und jetzt geht das ja dadurch, dass ich mit dir hin und her gehe, geht also immer rechts, links. Und das hat interessanterweise eine Wirkung auf die Stelle, die genau dazwischen liegt, nämlich die Amygdala. Die ist nämlich für uns total bedeutsam. Das ist ein kleines Stück im Gehirn, das sitzt genau an der Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften. Und die Amygdala, die macht die emotionale Besetzung von Ereignissen im Gehirn, vor allem die Besetzung mit Angst. Dafür ist die total wichtig. So, und dann sind wir nämlich im Ding dran. Also, stell dir vor, du hast einen Radfahrer, der hat einen schweren Sturz gehabt und traut sich jetzt nicht mehr in der Abfahrt Vollgas zu geben. So, weil er Angst hat, da bin ich mal irgendwo bei der Tour de France volle Böschung runter, habe ich überlebt, aber Schlüsselbeinbruch und so weiter. Ist ja eigentlich ein guter Mechanismus vom Organismus, dass der sagt, ich will überleben.
Bitte nicht mehr machen.
War doch einfach mit 70 statt mit 100 darunter. Ne? Das ist ja affenartig, was die machen.
Ja.
Aber egal. Aber der kann kein Rennen mehr gewinnen, wenn der halt tendenziell den Griff an der Bremse hat.
Mhm.
Also es hat was mit Angst zu tun. Es geht um Überleben, es geht um Angst. Und mit diesem Verfahren schafft man es jetzt, dass man ihn geleitet, man sagt dann, hilft ihm dann dabei, woran er denkt, dass man sozusagen innere Bilder produziert und währenddessen macht man das Ganze. Und dadurch schafft man es sozusagen, dass eine innere Distanzierung von diesen inneren Bildern stattfindet. Das heißt, die sind nicht mehr so stark emotional aufgeladen. So muss man sich das vorstellen. Und dadurch kann ich gelassener dahin gucken und damit werde ich wieder handlungsfähiger.
Das ist der absolute Wahnsinn.
Mhm.
Also wie gesagt, für mich als jemand, der wirklich keine Ahnung davon hat, so das wirkt wie schwarze Magie auf mich.
Ja, sounds crazy. Ja. Aber es ist super wirksam. Und das Tolle ist wirklich dabei, es gibt ja viele Verfahren, die sehr viele Sitzungen brauchen. Und meine Erfahrung ist zumindest so, was ich im Sport mache. Ich arbeite jetzt nicht in der Traumatherapie. Ich weiß jetzt nicht, wie es einem Lokführer geht, der irgendwie jemand totgefahren hat. Mag es auch mehr Sitzungen brauchen, weiß ich. Aber viel mehr in die Erfahrung drin. Das wären ja so klassische Patienten auch, ne, mit denen man arbeitet so. Aber im Sport muss ich sagen, in der Regel 2 Sitzungen, 3 Sitzungen, mehr als 4 Sitzungen habe ich noch nie gemacht.
Das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Wie ist das denn, weil wenn wir in dem Beispiel bleiben und du hast einen Sportler und Sportlerin, die sich quasi zurückkämpft aus einer Verletzungspause. Eigentlich ist es ja, und dann kommt wieder diese Wechselwirkung zu Druck ins Spiel. Es ist ja irgendwie die Gier nach Erfolg und ich war erfolgreich, ich möchte wieder erfolgreich werden, die einen antreibt, dass man wieder dahin kommt. Und das wiederum erzeugt ja auch wieder Druck. So ist dann diese Gier nach Erfolg nicht so eine Art Initialzündung dafür, dass wir uns Druck machen, dass auch auf uns wieder Druck von außen gemacht wird, durch Medien, durch was auch immer.
Wir merken, das ist eine zwiespältige Geschichte, in die wir da reinrutschen, weil wir brauchen ja diese Gier nach Erfolg, so, und das ist ja generell im Leben, also ohne Antrieb passiert ja nichts, ja, und das heißt, es ist erstmal gut, dass ich Antreiber habe, die mich irgendwo hinbringen, und eine Olympiamedaille gewinne ich ja nicht ohne eine Anstrengung, ohne eine massive Anstrengung, ohne sehr viele Opfer, die ich auf dem Weg auch bringen muss und so weiter. Also ist das ja auch irgendwie was ganz positiv, dass ich so Gier habe, etwas zu haben, etwas zu erreichen. Und dann merke ich, naja, es trägt aber gleichzeitig die Schattenseite in sich. Das ist interessant, das fand ich cool, dass du es gesagt hast, weil das ist so eine Charakteristik von Erfolg, finde ich wirklich. Also Erfolg ist das, was wir suchen, was wir anstreben, aber leider ist er auch giftig.
Mhm.
Ja, weil es ist ja nicht so, dass der unschuldig da bleibt und jetzt bin ich erfolgreich und jetzt scheint die Sonne und ja, so, ja, und jetzt bringe ich ein paar Bier oder was und alles ist gut, sondern dem Erfolg folgt ja etwas, nämlich entweder habe ich jetzt ein Ziel erreicht und es entsteht so eine Leere in mir, das gibt's ja, es wird ja viel diskutiert, so diese postolympische Depression, ob man das jetzt so hochkochen muss, das Thema weiß ich nicht, aber ich glaube, dieses Thema der Leere, das kennen wir alle, das kennt aber jeder auch, der irgendwie auf eine Prüfung hingelernt hat und dann, ja und jetzt so, und dann ist auch die Freude ja nicht immer so groß, wie wir gedacht haben, auch das kann ja passieren, ne? Also das ist die eine Option, so dass da so eine Leere entsteht, oder aber es steigert die Erwartung. Also, ah, das habe ich einmal gehabt, das will ich nochmal haben. Und die anderen eben auch, wie du schon sagst, die erwarten das jetzt auch. Ah, das ist jetzt unsere Siegkandidatin.
Aber woher kommt dieser Drogencharakter? Weil es klingt, so wie du es gerade beschrieben hast, fast wie eine Droge. Ja. Es gibt ja diese ganzen Social-Media-Kampfbegriffe, Serotonin, Oxytocin, die irgendwie keiner weiß so genau, was eigentlich
bedeutet. Dopamin.
Was passiert im Hirn da?
Also Dopamin ist ja sozusagen das, was ausgeschüttet, wenn wir irgendwelche positiven Erlebnisse haben. Das kann was Banales sein, das kann ein Stück Schokolade sein, sozusagen. Also unser Belohnungssystem, das ist ein Teil im Gehirn, das arbeitet über Dopamin. Im Wesentlichen ist jetzt nicht der einzige Stoff, aber ist das Wichtigste. So, und Dopamin ist sehr, sehr angenehm für uns Menschen. Das kennt man aus Tierversuchen. Also da ist es ja gut untersucht. Wir fangen ja nicht an, bei Menschen zu forschen, sondern es wird erstmal bei Tieren geguckt. Und wenn die dann merken, ey, das funktioniert, wenn ich da drauf ticke, da passiert irgendwas für mich Schönes, dann mache ich das wieder. Dann haue ich halt nochmal auf die Taste drauf. Und ja, das ist eben, wo wir ganz viel von leben, und soziale Medien sind ja ganz stark danach aufgebaut. Also auch Gaming ist ja ganz stark danach aufgebaut, dass man immer wieder, next level, du kriegst next level, ja, ah, super, aber wenn du das schaffst, dann kannst du dir noch zwei Figuren dazu holen und so weiter. Das arbeitet ja ständig mit diesem Belohnungssystem und immer wieder eine kleine Dopaminausschüttung, und die hält mich wieder dran. Das Doofe ist natürlich, das Gehirn gewöhnt sich an die Dopaminausschüttung, das heißt, ich brauche eine höhere Drogendosis, um wieder zu der gleichen Ausschüttung zu kommen. Das ist ja dieses klassische Problem, was wir haben. Und das findet halt natürlich massiv ab, wenn ich einen großen Erfolg habe. Also wenn ihr da ins Gehirn reinguckt, ich glaube, da wäre Party.
Und wer sind die erfolgreicheren Menschen? Sind es die, die mit einem akuten Problem zu dir kommen und sagen, Lothar, das ist die Situation, bitte hilf mir? Oder sind das die, die mit mehr Weitsicht zu dir kommen? Zum Beispiel, du hast vorhin ein paar Fußballbeispiele genannt, dass man dann sagt, Lothar, es ist jetzt noch nicht so weit, aber ich weiß, irgendwann werde ich den entscheidenden Elfmeter auf dem Fuß haben. Bitte gib mir jetzt schon mal das Rüstzeug an die Hand, damit ich weiß, wie ich in der Situation dann damit umgehen soll.
Also für mich in Erfahrung muss ich ganz klar sagen, die erfolgreichsten Projekte waren alle, die wo ich lange mit Leuten gearbeitet habe. Also das geht ja eher in die zweite Richtung. Also für mich geht eher diese Konstanz. Das Problem ist sozusagen, wenn jemand in einer akuten Situation kommt, da ist nichts gegen zu sagen. Was ich nur häufig erlebe, dann kommt man in einer akuten Situation, man kriegt irgendeine Unterstützung, es geht in dem Moment besser. Aber ich glaube, sozusagen in der Konstanz, in der kontinuierlichen Arbeit, da liegt die wirkliche Wahrheit. Wenn ich bei mir was verändern will, an mir, an meinem Verhalten, du willst weniger essen, du willst mit dem Rauchen aufhören, das ist eben auch nicht an einem Tag getan. Ja. Ne? Du willst weniger essen, du willst dein Essverhalten ändern, scheiße, das ist echt mühsam, weil das genügt nicht, 3 Tage was anderes zu kochen und 3 Tage auf Rippchen zu verzichten, wirst du längerfristig machen müssen.
Was ich so spannend finde, wenn wir bei dem Erfolg bleiben, wir haben ja hier wirklich viele wunderbare Top-Sportlerinnen und Top-Sportler schon im Deep Dive gehabt. Und alle haben mir erzählt, dass sie aus den Misserfolgen viel, viel mehr gelernt haben als aus den Erfolgen. Das waren immer tolle Momentaufnahmen, aber nicht das, was sie nachhaltig geprägt hat. Wie wichtig sind diese Niederlagen für Sportlerinnen und Sportler?
Also, die haben ja alle recht, so dass sie alle in Wirklichkeit, was kann ich da ergänzen? Ja, das ist total hilfreich und total wichtig. Und wenn du dir Biografien anguckst, dann ist es halt so. Ja, also alle großen Sportler haben ja nicht nur Erfolge gehabt. Ich finde immer, dazu nehme ich immer das Beispiel von Roger Federer, den ich sehr verehre, weil er für mich als Tennisspieler faszinierend ist.
Unfassbar, ja.
Ja, genau, unfassbar. Das ist der richtige Ausdruck. Da lassen wir es stehen. Guck dir mal an. Klar, der hat 20 Grand Slams gewonnen. Wie viel hat er verloren? Ja, wie viel Finals hat er verloren, und dann reden wir nicht über die Turniere sonst und drumherum. Also, das gehört ja offensichtlich dazu, und dass er überhaupt der geworden ist, ist ja auch, weil er irgendwann gemerkt hat, ey, das war mir echt peinlich, als ich mich selber gesehen habe, Schläger schmeißen, das kennen wir ja gar nicht mehr, aber als junger Spieler war er ja echt ein Rowdy so. Also diese Bruchmomente, die scheinen wichtig zu sein. Und trotzdem mag ich es nur halb, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde auch, aus den Erfolgen sollte man lernen. Und das finde ich eigentlich schade, wenn Leute nicht kapieren, dass ein Erfolg genauso eine Chance zum Lernen bietet. Weil,
aber da muss ich kurz reingehen. Was lernen wir aus Erfolgen?
Naja, also hoffentlich lerne ich doch ach, das hat funktioniert, das kann in einer anderen Situation auch wieder funktionieren. Also wenn ich mit Leuten gucke, wie kannst du ein Problem lösen, dann ist doch eine wichtige Strategie zu fragen, warst du schon mal in einer ähnlichen, in einer vergleichbaren Situation und was hat dir damals geholfen, eine Situation zu lösen?
Gilt aber für Misserfolge doch eigentlich genauso, oder? Es geht ja einfach nur um die Replizierbarkeit von Ressourcen. Okay.
Also da, ich finde, genau das ist, und das ist ja dieser Spruch, der in Wimbledon sozusagen über dem Spielerausgang auch steht. Mhm. Also wenn du sozusagen das, den Erfolg und den Misserfolg gleich behandeln kannst, dann bist du ein wirklich großer. So, also im Englischen, ich hatte es nicht genau wörtlich vor Augen, muss mal nachgucken, wie es genau heißt, aber das ist wirklich genau diese Kunst zu sagen, eigentlich geh mit Misserfolg wie mit Erfolg gleich um. Freu dich bei dem anderen bist du traurig, ist okay, aber die Gefühle gehen beide vorbei und dann guck in Ruhe hin, was hast du getan, was ist der Unterschied, und der Unterschied zwischen Misserfolg und Erfolg ist häufig viel geringer, als wir denken. Also ich behaupte immer, der ist eben nicht bei dem einen 30% gut gewesen, bei dem anderen 80% gut gewesen, sondern häufig ist der Unterschied wirklich 1-2% zwischen dem gelungen und dem nicht gelungen. Mensch, das ist doch manchmal wirklich solche Kleinigkeiten, die entscheiden zwischen Erfolg und Misserfolg. Ja, also von daher ist der Weg dann zum Erfolg auch gar nicht so weit.
Aber haben wir nicht trotzdem ein bisschen ein komisches, ein verzerrtes Verhältnis zum Misserfolg, weil natürlich über Social Media und unsere Gesellschaft, wie wir so ticken, es wird immer nur der Erfolg gezeigt, vermeintlich, ja, das ist das, was man sieht, das ist das, was gepostet wird, es ist das, was Gewicht hat. Und das, worin ja Leistungssportlerinnen und Leistungssportler auch quantitativ gemessen werden. Ist es da nicht ein bisschen komisch, dass wir irgendwie so komisch immer draufhauen, wenn jemand eben nicht erfolgreich ist und ihn dann umso mehr in den Himmel loben, wenn man dann die Geschichte von hinten erzählen kann und sagen, das war der Tiefpunkt. Jetzt genau deswegen ist er dann so weit gekommen.
Ja, also das ist schon ein bisschen crazy, was wir da machen an der Stelle, würde ich auch sagen. Aber das ist ja nichts Neues. Also weißt du, das ist ja nicht erst mit Social Media so gekommen, um ganz ehrlich zu sein. Und ich möchte einfach nur noch mal ein bisschen plädieren, dass wir da auch Verständnis für uns selber haben, weil Misserfolg ist halt schmerzhaft. So, ja. Und Erfolg ist lustbetont. Und das ist einer der Grunddinge bei uns, dass wir lustbetonte Dinge suchen und unlustbetonte Dinge vermeiden. So, es ist etwas, was ganz tief in uns angelegt ist und was ja evolutionär auch total sinnvoll ist. Ja, weil natürlich werde ich eine schmerzauslösende Situation versuchen, in Zukunft nicht wieder aufzuchten, weil die ist für mich bedrohlich früher gewesen. Überleg mal, über Jahrhunderttausende sind wir Jäger, Sammler gewesen. Ich nehme mal das Beispiel von, du isst eine Beere, ja, du bist irgendwo im Wald, du probierst eine Beere und du merkst, eine halbe Stunde übergibst du dich. Es ist nicht so dumm, diese Beere nicht wieder zu essen, weil wenn du da noch mehr von isst, vielleicht beim nächsten Mal übergibst dich nur, sondern stirbst du dran, weißt du so. Also das Gehirn macht das ja nicht ganz umsonst, das ist ja einer dieser Probleme, die wir auch haben, dass leider negative Ereignisse im Gehirn besser gespeichert werden als positive Ereignisse, so. Das ist aber eben evolutionär echt gut. Weißt du so? Und da muss man eben einen Umgang für sich mitfinden, dass man sagt, okay, also hab Verständnis dafür, dass wir das eine eigentlich nicht andere haben wollen, das andere eben irgendwie so pushen. Aber umso mehr, wenn du Verständnis dafür hast, geht auch mit anderen verständiger um.
Ich finde es nur, du bist unfassbar entwaffnend und ich glaube, das geht vielen Menschen, die uns gerade zuhören, auch so, dass man sich so denkt, also diese eine Sache, die eine negative unter 100 positiven bleibt immer im Kopf. Das ist, na, dann kann man immerhin die Ausrede wählen. Immerhin ist es evolutionär sinnvoll, wenn es so ist. Du hältst ja auch Vorträge und ich habe mir da ein paar angeschaut und fand das super spannend, weil du immer wieder auf die Rolle von Egoismus im Profisport, im Leistungssport zurückgekommen bist. Warum ist Egoismus, was ja gesellschaftlich oft total verschrien ist mittlerweile, warum ist das so eine Grundtugend im Leistungssport?
Naja, du bist Sportler. Du willst also am Ende Erster werden, das heißt, du musst doch auch die Fähigkeit erwerben, dich durchzusetzen. So, das ist erstmal was ganz Zentrales. Jetzt kommt das Zweite, du musst dich durchsetzen, auch auf Kosten von anderen. Also ich versuche eigentlich, dass es dir schlecht geht. Und das muss ich aushalten können, verstehst du?
Und wie sieht dieser Egoismus, also das ist jetzt der im reinen sportlichen Bereich, wie sieht der im privaten, im direkten Umfeld aus von Sportlerinnen?
Naja, es ist ja klar, dass ich Leuten dann viel zumuten muss, auch im gewissen Punkt. Ich darf eine einfache Anekdote dazu erzählen von der Fechterin Britta Heidemann, die Olympiasiegerin 2008 war. Die ist da nach Peking gefahren und so hat sie es mir selber dann erzählt hinterher. Ich war nicht mit vor Ort, sagt sie. Und ich habe mir einen Zeitpunkt gesetzt, 4 Tage vorher. Und ab dann bin ich nur noch an mein Handy gegangen, wenn ich es wollte. Ansonsten war ich nicht mehr erreichbar, auch für meine Mutter oder für meine Freunde nicht. Also es konnte sein, dass sie ans Handy gegangen ist, hat gesehen, okay, Mama ruft an und sie geht das nicht ran. Was für Mama nicht so schön ist, weil Mama sitzt zu Hause in Köln, sie ist in Peking. Klar möchte ich als Mutter gerne wissen, geht's meiner Tochter gerade gut? Ist doch total normal. Und dann abgewiesen zu werden, ist ein egoistischer Schritt, oder? Ist schon hart in dem Moment. Aber ja, genau das braucht es. Verstehst du, dass ich dann sage, jetzt diese Tage vor dem Wettkampf muss ich alles tun, was mir dient, damit ich in der Lage bin, an dem Tag X meine beste Leistung zu bringen. Und das kann jetzt an der Stelle anderen Leuten wehtun, aber das muss ich in Kauf nehmen an der Stelle. Das ist ein Preis, den ich dann zahle.
Sind dann umgedreht gefragt Kompromisse ein Erfolgskiller?
Da zitiere ich gerne. Ich arbeite in der Trainerakademie und mein Kollege Frank Wienicke, der selber Judo-Olympiasieger war und später Bundestrainer und da auch einen Olympiasieger betreut hat, der sagt immer, jeder Kompromiss bringt dich ein kleines Stück weiter weg vom Erfolg. Okay. Wir werden Kompromisse machen wollen, deswegen ist immer die Frage, wie viele Kompromisse machen und wie weit sind wir bereit wegzugehen davon, ja. Also ein gewisser Toleranzbereich ist da, merkst du, aber ja, Kompromisse sind eine Schwierigkeit.
Weil ich denke mir, natürlich braucht man den Egoismus, du hast ja gerade erklärt, warum, aber wir sind ja trotzdem immer in einer Co-Abhängigkeit zueinander und wir brauchen ja auch Menschen wie die Mutter, die eben anruft, die du gerade gesagt hast, die an einen glauben. Da würde mich interessieren, gibt es ein, kann man das irgendwie messen, dass Menschen, an die geglaubt wird und denen gespiegelt wird, hey, wir glauben an dich, dass die erfolgreicher sind als jetzt zum Beispiel Eltern, die sagen, schön und gut, was du da mit deinem Fußball machst, aber mach doch lieber nochmal die Bankausbildung, mach mal die Banklehre fertig.
Also, es geht ja nicht um die Äußerung an sich, ich glaube an dich, sondern die Frage ist, ob diese Erfahrung, die ich machen kann, dass jemand an mich glaubt, meinen eigenen Glauben an mich stärkt. So, weil es hilft mir nicht, wenn das einfach im Raum steht und ich selber denke, ich bin aber die letzte Wurst. So, ja, was soll da draus entstehen, verstehst du?
Aber wenn er das ansteckt, kann es dann zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung im Guten wie im Schlechten werden?
Ja, definitiv. Also ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern es ist ja, finde ich, deutlich auch zeigbar, dass sozusagen in dem Moment, wo meine Überzeugung von meiner Möglichkeit da ist, ich glaube, ich habe eine realistische Chance, dass die Wahrscheinlichkeit ansteigt. Also wenn du mal guckst, welche Faktoren sind sozusagen für Siegermentalität wichtig, dann wirst du immer diesen Faktor finden. Der wird in allen Publikationen zu dem Thema wird der irgendwo kommen. Das ist auch ein Stück. Das wird unterschiedlich formuliert. Also der eine sagt Selbstwirksamkeit, der nächste Selbstvertrauen, so. Aber es geht ja immer um dieselbe, so. Ne? Traue ich das mir selber zu? Und das ist was anderes, als dass ich überzeugt bin, dass ich gewinnen werde. Also es geht nicht darum, dass man keine Zweifel haben darf. So Zweifel sind okay. Die Zweifel dürfen halt nicht so groß sein, dass sie das andere völlig überdecken. Aber eine gewisse Prise an Zweifel ist wie bei dem Prise Salz im Süßen und umgekehrt.
Du hast jetzt einen ganz spannenden Punkt, ein ganz spannendes Wort mit reingebracht. Und das ist Siegermentalität. Das ist ja so ein Begriff, den in jeder Pressekonferenz hört man den von Trainern, von Spielern, von Funktionären. Und dann habe ich mich mal gefragt, was ist denn Siegermentalität? Und vielleicht hast du da eine Antwort, vielleicht gibt es eine Definition, weil ich konnte es für mich nicht greifen. Was ist Siegermentalität, wenn wir über Teams sprechen?
Ja, das wissen wir natürlich auch alle nicht. Also ich habe mich diesem Thema mal ein bisschen gewidmet, weil es eben das überhaupt keine Definition zu gibt. Und es ist eben auch so, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht dieses Jahr überprüft, aber ich habe irgendwie vor einem Jahr nochmal geguckt. Wenn du bei Wikipedia das eingibst, gibt es ja nichts zu. Also Wikipedia weiß nicht, was Siegermentalität ist, verstehst du? Und Wikipedia ist, finde ich, ein sehr guter Gradmesser dazu, was ja schon zeigt, ja, wir haben keine klare Definition. Ja, es gibt eine wissenschaftliche Definition inzwischen dazu. Die habe ich jetzt natürlich nicht auswendig, aber ich glaube, es geht ja auch mehr um das Praktische, was wir darunter verstehen. Siegermentalität ist doch in unserer Vorstellung, dass sozusagen hat jemand in sich ein Denken, ein Fühlen, ein Handeln, was sozusagen die Siegwahrscheinlichkeit erhöht, also wo man merkt, der ist wirklich in der Lage, in entscheidenden Momenten auch entscheidend gute Dinge zu tun. So, das ist doch das, was wir eigentlich anstreben dahinter.
Gibt es bei diesen Top-Sportlerinnen und Top-Sportlern, du hast ja schon erzählt, du hast mit Weltmeistern, mit Olympioniken zusammengearbeitet. Wenn wir bei dieser Siegermentalität bleiben, gibt es so Kategorien, in denen die denken, was so Glück und Pech angeht? Weil ich habe das Gefühl, das sind unfassbar kontinuitätsgetriebene Menschen, die wahnsinnig diszipliniert sind und die sagen, da muss ich es auf den Punkt bringen. Und wenn das nicht so kommt, dann war das nichts und dann war das ein Riesenmisserfolg. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wie, also alleine was in den letzten 4, 6, 8 Wochen über ein VRR im Fußball diskutiert wurde, ja, der zum Teil den größten Scheiß zusammengepfiffen hat, zum Teil total richtig lang. Ist das in dieser Schublade von Sportlern auf dem Niveau was, wo die wo die sich mit abfinden können, dass sie sagen, das war jetzt nur Pech oder das war jetzt nur Glück. Die wirken zumindest nicht alle, aber viele wirken ja viel rigoroser.
Also das ist total unterschiedlich. Das ist schon total unterschiedlich immer in der Frage, wie Menschen Misserfolg, wir nennen das attribuieren, tut mir leid, ist ein Fremdwort, aber sozusagen wie sie die Ursachen zuschreiben. Mhm. Und da gibt's wirklich Menschen, die sind so von ihrer Art her, die sind's nie schuld. Also da sind's immer andere. Und die würden natürlich tendenziell immer sagen, das war Pech. Mhm. So, ja. Und es gibt aber Menschen, die genau andersrum geartet sind, die also erstmal die Ursache immer bei sich selber suchen. Das ist nicht nur im Sport so, das wirst du genau so kennen.
Ja, denke ich mir,
genau. So, und da ist ja schon mal ein grundsätzlicher Unterschied. Also der eine wird eher sagen, boah, ich habe Pech gehabt, und der andere wird sagen, ah, ich habe einfach nicht gut gemacht. So, ja, ich bin einfach zu blöd. So, und ganz simpel gesagt. Ich finde das Thema super spannend, weil für mich ist es eher so, ich habe so einen alten Satz von einem alten Römer, Seneca. Der hat damals gesagt, in Deutsch übersetzt, Glück entsteht, wenn das Vorbereitetsein auf die Gelegenheit trifft. Ja, das ist ein Satz, über den
Moment.
Muss man kurz nachdenken.
Moment.
Genau. Jetzt wird's philosophisch. Der Witz ist bei dem Satz einfach, Glück entsteht, das ist das, was wir anstreben, mhm. Wenn das Vorbereitetsein auf die Gelegenheit trifft. Also das Vorbereiten ist das, was wir tun, mhm. was wir im Sport tun. Wir investieren wahnsinnig viel, damit ich in der Lage bin, im Moment X jetzt heute hier Gold zu gewinnen, Weltmeister zu werden, was auch immer. Mhm. So. Aber es braucht eben immer noch etwas, was dazukommt. Ja, und der nennt das die Gelegenheit. Und ich würde eben eher sagen, wenn die Glückskomponente dazukommt oder so, wie du es auch immer sagst. Weil es ist eben häufig so eine Kleinigkeit, die dazwischen liegt. Das kann ja sein, nehmen wir das Beispiel Emma Eicher, ja, zweimal sind es einmal 400, einmal 500. Ist das noch messbar? Können wir das noch echt? Kann man echt noch sagen, der eine ist wirklich besser oder nicht? Es gibt so viele Faktoren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick behalten, dass wir das nicht 100% in der Hand haben. Und dass man auch diese Demut behält, auch im Moment des Erfolgs zu sagen, ja, klar gibt's so dominante Erfolge, wo man sagt, das war jetzt echt eine Top-Leistung, aber irgendwie braucht's auch den Moment des Glücks.
Sag uns dann mal jeweils eine Sache. Was sollten wir uns von Sportlerinnen und Sportlern abschauen auf dem Niveau und was nicht für den Alltag?
Also das, glaube ich, was man wirklich gut mitnehmen kann, du hast so einen Punkt gesagt, das ist diese Disziplin oder was ich eher sagen würde, dass man sich klar macht, also wenn mir etwas wirklich wichtig ist, dann ist es auch wichtig, dass ich bereit bin, dafür was zu investieren. Und was wir, glaube ich, von Sportlern sehr mitnehmen können, ist diese Fokussierungsfähigkeit. Also diese Fähigkeit, im entscheidenden Moment wirklich jetzt bei dem zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Weil das sind wir häufig nicht, wenn wir ehrlich sind. Ne? Gerade so, wir haben jetzt schon viel über Social Media und so und Handy und Smartphone und so geredet. Und wir sind schon gern dabei, dass wir irgendwie noch halb mit der Aufmerksamkeit da sind und das noch und so. Ne? Also dieses wirklich... Wenn, sei jetzt ganz dabei, weil dann entsteht erst die maximale Qualität da drin. Das, finde ich, ist eine klare Fähigkeit, die Sportler uns zeigen.
Und was sollten wir uns nicht abschauen?
Also ich finde zum Beispiel, wenn es dahin führt, was ja leider immer wieder passiert, dass sozusagen ein Missverhältnis zum eigenen Körper entsteht, das sollten wir uns bitte nicht abgucken. Nicht, dass das ein Privileg von denen ist, das können andere auch, aber das ist was mir ganz spontan einfällt, wo ich denke, es gibt natürlich zu viele Sportler, die irgendwann lernen, so mit dem Körper einen Umgang zu führen, den ich nicht vorteilhaft finde. Also entweder weil sie wirklich eben gucken, immer wieder Gewicht, wie ich zu viel. Wir haben da das Problem, nicht nur da, aber eben auch im Sport. Aber auch so in diesem, der Körper ist so eine Ausbeutungsmasse. Das finde ich zum Beispiel auch bei Sportlern teilweise echt schwierig. Also das ist ja manchmal dann sozusagen so ein Lernmoment. Wir hatten ja schon diese negativen Momente heute hier, wo die dann irgendwann erst nach einer schweren Verletzung kapieren, ey, ich kann mit meinem Körper nicht so umgehen, weil ich habe den bisher irgendwie als Verfügungsmasse gesehen. Und das ist der Körper nicht. Der Körper ist mehr als das. Also wir müssen mit dem schon irgendwie eine Beziehung eingehen und mit dem zusammen gucken, wie können wir zusammen eigentlich hier Spitzenleistungen und nicht, wie presse ich die irgendwie aus dir raus. Ja, und das heißt, ich muss dem genug Regenerationszeit geben, ich muss den gut ernähren und solche Dinge alle. Das können wir, glaube ich, alle gut lernen.
Wir kommen gleich zum Ende. Ich würde davor aber gerne nochmal eine kleine Zäsur setzen und mit dir über Vorbilder im Sport sprechen. Mhm. Weil sobald es auf ein gewisses Level geht, wird man sehr schnell, und werden vor allem sehr junge Menschen, sehr schnell in so einen Vorbildstatus von der Öffentlichkeit gerückt. Erstmal, wie wichtig sind für uns, für den Otto Normalverbraucher, Vorbilder im Sport?
also spielen eine riesen Rolle. Wir können es einfach daran sehen, das ist ja überall das Gleiche. In dem Moment, wo sehr populäre Leute einen Sport machen, ist immer die Chance, dass Leute sagen, das will ich jetzt auch machen und treten dann ein. Also wenn Erfolgserlebnisse irgendwo, populäre Erfolgserlebnisse stattfinden, damals war das ja ganz extrem bei Boris Becker, dieser Tennisboom, der danach entstanden ist, das hat ja was mit einer Vorbildfunktion zu tun. Und das ist jetzt nicht immer so massiv, wie es damals war, aber im Kleineren wird das immer wieder beschrieben, höre ich das auch aus Vereinen raus. Also da spielt es eine Rolle. Aber genauso, was ich immer toll finde, ist, wenn ich irgendwo bei Sportevents sind und dann gibt's so diese Autogrammmomente für Kinder, Jugendliche. Das musst du dir nur mal angucken, wenn die da hinkommen, wie glücklich die sind. Und dann wollen sie das Autogramm haben, dann machen sie ein Foto mit, wer auch immer ihr Hero ist. Ja, dann sehen wir doch, dass das für die cool ist.
Weil ich überlege mir, vielleicht ist das so ein bisschen der Full-Circle-Moment zum Anfang, weil da sind wir doch eigentlich fast wieder bei Druck. Weil wenn ich jemanden in diese Vorbildsrolle presse quasi, dann baut das natürlich irgendwie einen Druck auf. Ich überlege mir, also einerseits, gut, von einem 18-, 19-jährigen Fußballspieler zu erwarten, dass er jetzt nicht besoffen mit dem Auto fährt, das kann man erwarten. Wiederum andere Sachen, wenn ich jetzt denke an Kata 21, da sind irgendwelche 18- bis 21-jährigen Jungs und dann kommen wir mit der One-Love-Binde und dann kommen wir mit, Jungs, ihr haltet euch mal den Mund zu, weil ihr müsst das jetzt irgendwie regeln mit der Meinungsfreiheit im Nahen Osten, dann frage ich mich, ob das, wie wir mit Vorbildern umgehen oder in welche Form wir die reinpressen wollen teilweise, nicht so ein bisschen zu viel des Guten ist. Sind da unsere Erwartungen zu hoch?
Ja, würde ich mit dir teilen, was du gerade schon angedeutet hast. Also das ist natürlich ein bisschen crazy. Warum kann ein 21-Jähriger jetzt mehr als viele andere Leute darüber sagen, wie politisch was zu bewerten ist? Also der ist doch ziemlich am Anfang. Nicht, dass der keine Meinung hat oder keine Ahnung hat, aber dass der jetzt da ein Vorbild wäre und prädestiniert wäre, das ist natürlich eine völlig falsche Annahme. Also ich glaube, der Fehler ist nicht die Tatsache, dass wir Leute als Vorbild nehmen, sondern eher, wofür wir sie dann plötzlich meinen, auch als Vorbild nehmen zu können. Warum soll ich denn die jetzt zum politischen Themen fragen? Das ist immer ein Teil, den habe ich nie verstanden.
Also irgendwie auch eine falsche Erwartungshaltung.
Völlig. Also lass sie doch da, die sind da drin gut, wo sie drin gut sind. Und dazu kann ich sie befragen. Aber das gilt auch für andere genauso. Also ein Musiker ist halt ein guter Musiker. Naja, nehmen wir mal ruhig klassische Musik. Also ein toller Pianist. Ja, ist doch deswegen noch kein guter Schriftsteller oder kein Intellektueller, nur weil er schön die Tasten bedienen kann.
Aber ich glaube, für viele Menschen ist man dann einfach als Sportlerin, als Sportler Projektionsfläche auf eine Art und Weise. Jetzt gab es einen sehr prominenten Fall während der Olympischen Winterspiele, Lindsay Bonn. Die ist mit 41 nochmal angetreten, hat das Ganze von Anfang an auf Social Media total ausgeschlachtet, ist dann gestürzt, hat sich den wahrscheinlich schwersten Sturz, die schwerste Verletzung ihrer Karriere zugezogen. Er meinte dann danach selber, ihr Bein hätte fast amputiert werden müssen, hatte Schrauben links und rechts im Knie. Furchtbare Bilder kann man sich auf Insta anschauen, wenn man möchte, oder es auch sein lassen. Bei der frage ich mich dann, ist die ein gutes Vorbild, weil die Stärke, Selbstbestimmtheit und irgendwie eine Souveränität, dass sie mit 41 Jahren noch antritt, ist das ein gutes Vorbild oder ist das ein schlechtes Vorbild, weil sie einfach ein unnötiges Risiko eingeht und das dann medial ausschlachtet?
Man muss ganz klar unterscheiden, es ist ihr gutes Recht zu fahren. So, und das ist etwas, was wir überhaupt nicht kommentieren müssen. Ja, so, das ist deren Sache. Ich kann da meine persönliche Meinung zu haben, ob ich das gut oder schlecht finde, ob ich den Umgang mit sich selbst so unterstützen würde oder nicht. Da kann ich eine Meinung zu haben. Aber genau da, wo wir es zum Vorbild machen, da machen wir einen Fehler. Also da macht nicht sie einen Fehler, sondern wir machen einen Fehler. Was mich wirklich gestört hat, sind danach folgende Tweets, die ich dann gelesen habe oder gesehen habe. Also wenn dann andere Leute nach diesem Sturz sie noch feiern, Lindsay, du bist mein Hero oder sowas. Also diese Überhöhung von Lindsay Vonn, weil sie gestürzt ist, das ist ja völlig verdreht. Ja, wenn sie das machen möchte, dann soll sie das tun, aber sie ist für mich darin kein Vorbild. Und ich möchte, dass keinem jungen Menschen sagen, ey, das ist cool und tu das auch, weil das muss man total gut abwägen. Ich glaube, ich habe mit einem Mediziner geredet, der sich im Leistungssport auskennt, weil er selber eine Nationalmannschaft betreut, nicht im Skifahren, aber einen anderen Sportler, der sagt, hey, wir haben gar keine Vorstellung, was da vorher passiert ist wahrscheinlich, welche Absprachen da sind, was Mediziner dazu gesagt haben, wie lange die miteinander geredet haben, bis Lindsay Vonn an den Punkt gekommen ist, wo sie gesagt hat, okay, ich fahre. Von daher merken wir schon, dass unsere Bewertungen häufig da überhaupt nicht treffen können. Aber feiern brauche ich das nicht. Ja, wenn sie das für sich entscheidet, weil sie das Gefühl hat, sie muss das machen, soll sie das tun. Es ist für mich nicht nachahmenswert. So, ganz einfach.
Aber es ist ja eigentlich schon witzig, wenn man sich überlegt, diese ganzen Menschen sind über Social Media unfassbar nahbar geworden über die letzten 10, 15 Jahre. Man hat das Gefühl, ich kenne die irgendwie. Und gleichzeitig sind sie so weit weg. Was ist das größte Missverständnis zwischen Fan und dem Sportleralltag, wie er sich dann tatsächlich darstellt? Weil irgendwo muss man in dieser bilateralen Diskussion aneinander vorbeireden, quasi zwischen Fan und Sportler.
Naja, du hast es ja, ganz am Anfang des Podcasts hatten wir das ja schon. Also der Fehler liegt doch darin, dass ich glaube, dass das Bild, was der Sportler mir von sich zeigt, das ist, wie er ist. Und das ist ja nicht so. Sondern der wird mir doch nie die beschissene Trainingseinheit zeigen. Den Tag, wo er sich echt elend fühlt, den zeigt er mir doch nicht. Sondern er zeigt mir das coole Training, das witzige Training. Ja, das, was irgendwie nice to have ist. Der sucht doch aus, welchen Content der auf seine Seite tut. Das ist doch ganz klar. Der ist doch nicht blöd. Ja, der muss doch, das ist doch auch eine Botschaft, die er seiner Konkurrenz zeigt. Also der überlegt sich doch genau, was er seiner Konkurrenz zeigt. Und da, wo er schwach ist, das wird er denen schon nicht zeigen. Und wenn er zeigt, dass er verletzt ist oder sowas, dann aber nach dem Motto, hey Leute, ich komme wieder. Mhm. Ja, also da müssen wir uns doch klar sein, es gibt so viel, was wir nicht sehen auf Social Media, obwohl wir scheinbar so vieles sehen, aber die ganzen Sekunden dazwischen, keine Ahnung.
Jetzt bist du ja normalerweise der, der immer die Tipps gibt, aber so eine Therapiesitzung ist ja auch was Wechselseitiges. Man tauscht sich ja irgendwie aus. Was würdest du sagen, ist das größte Learning, das du von jemandem, mit dem du zusammengearbeitet hast, für dich mitgenommen hast?
Ich habe gar nicht was von einem Menschen mitgenommen, sondern ich habe etwas über die vielen, vielen Sitzungen, die vielen Gespräche mitgenommen. Und das ist das Menschsein. Also wirklich zu sehen, so wie menschlich wir alle sind und wie gut das ist, dass wir alle menschlich sind. Also die größten Stars sind total menschlich und haben ihre Nöte und Sorgen und das malt man sich manchmal gar nicht so aus, welche Unsicherheiten dahinter stecken. Ja, und dann denkt man, oh, super, wie der auftritt, aber das unterschätzt man völlig. Und dann genauso die unbedeutenden Menschen. Ich habe wirklich tolle Termine gehabt mit Leuten, die nichts besonders geworden sind, aber die einfach ganz feine Menschen waren und die für sich irgendwas für sich gelernt haben und Schritte gemacht haben. Also dieses menschliche Maß, das finde ich über die vielen Male, wo ich mit Menschen zu tun habe, finde ich super.
Was würdest du sagen, und dann kommen wir auch zum Ende, ist so eine Sache, die wir uns alle so ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollten im Umgang mit uns selber, aber auch mit unseren Mitmenschen, sei es im analogen als auch im digitalen Bereich, was wir mehr beachten sollten, um uns das Leben gegenseitig, aber auch selber schöner zu machen.
Also gut, jetzt kommt der Moment, wo die Geigen im Hintergrund spielen oder sowas.
Genau.
Ja, habe ich so einen heiligen Schlusssatz, weiß ich nicht genau. Klar, Mitmenschlichkeit ist halt was total Zentrales für uns alle. Also das heißt, was ich gerade eben schon gesagt habe, eigentlich nur fortgeschrieben. Vergiss doch nie, das ist ein Mensch, mit dem du da zu tun hast. Deswegen muss ich auch manche Kommentare so nicht schreiben und deswegen muss ich nicht so abfällig über jemand denken oder mit dem umgehen, sondern wir sind alle Menschen, wir suchen was, wir versuchen was, wir brauchen andere Menschen, mehr Beziehungen und so weiter. Und ich weiß gar nicht, kann ich da noch viel mehr zu sagen? Ich hoffe, das hat schon für sich selber gesprochen, verstehst du? Wenn wir das irgendwie im Blick behalten, das ist doch für mich selber weg. Also wirklich so, wenn ich auf mich selber mit einem wohlwollenden Blick schauen kann, dann kann ich vielleicht auch wohlwollender auf andere schauen. Und wohlwollender Blick, das finde ich was Gutes.
Das Irre ist, du hast es ja gerade selber schon so ein bisschen im Subtext angestrichen, ist das, was du gesagt hast, das war eigentlich, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern ganz im Gegenteil, ist was ganz Banales, was ganz Triviales. Aber etwas, was wir halt im Alltag doch gegenüber uns selber, aber auch gegenüber unseren Mitmenschen, glaube ich, ganz oft, ganz, ganz oft vergessen. Das heißt, lasst uns das mal bitte mehr so machen, so wie Lothar es gerade gesagt hat. Es gibt noch eine letzte Frage im Deep Dive.
Hau rein.
Das ist immer die letzte Frage hier bei uns. Das ist die Alien-Frage. Ja. Stell dir mal vor, Aliens landen bei uns auf der Welt und die haben keine Ahnung, wie unsere Gesellschaft, wie der Mensch funktioniert, was Sport ist. Aber sie sehen, Sport ist irgendwie eine große Nummer und vor allem auch die Register so dahinter. Ja? Also auch die so ein bisschen im Schatten, sage ich jetzt mal, der Sportlerinnen und Sportler stehen, aber auch alles geben, so wie du, ja, die sich mit denen im Kleinteiligsten auseinandersetzen. Und sie verstehen gar nicht, warum es das alles auch noch braucht. Und sie fragen dich, weil du hast ja offenbar Ahnung davon, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Witzigerweise, das muss ich nicht nur Aliens erklären, das muss ich auch Sportlern erklären, weil die checken das teilweise echt selber nicht so, ja. Der Witz von Sport ist ja halt die Spannung. Also der Reiz ist doch, dass ich nicht weiß, wie es ausgeht. Ganz ehrlich, wenn ich weil ich nicht es geschafft habe, mir ein Spiel sofort anzugucken. Und ich weiß das Ergebnis schon. Ich guck's mir doch nicht nochmal an. Das macht doch gar keinen Bock, ein Spiel, wo ich schon weiß, es geht 4-0 aus. Ich will's doch nicht mehr sehen. Ja, so. Sondern Spaß macht mir, das Spiel anzugucken und zu gucken, oh, die Mannschaft geht in Führung und dann kippt das Spiel und der andere und es entsteht eine Dynamik und es bleibt halt offen. Und deswegen ist doch auch wenn einer klarer Favorit ist, wir hoffen doch immer, dass auch die Bayern in Mainz verlieren können oder so. Ja, weißt du, so. Also, das ist doch gerade der Reiz. Weil wenn's vorher entschieden ist, ist die Luft raus. Aber das ist für mich, und das ganz im Posen, ich sage immer Sport. Warum mag ich Sport so gerne? Weil Sport ist verdichtetes Leben. Weißt du, weil das auf den Punkt eine hohe Dynamik ist, die im Alltag nicht immer gleich ist. Boah, beim Brötchen holen, beim Bäcker oder bei meiner Arbeit so von Stunde zu Stunde, wenn ich irgendeine Excel-Tabelle ausfülle. Ja, es ist jetzt nicht so deutlich spürbar. Aber da wird so ganz klar, jetzt entscheidet sich. Ja, jetzt kommt so ein Punkt, wo das Leben auf einmal ganz intensiv wird und hopp oder top. Geil.
Sport ist verdichtetes Leben. Da haben wir schon mal eine geile Zitatkachel. Lothar, vielen, vielen Dank. Es war unfassbar lehrreich. Ich bin ein bisschen erstaunt. Es war dann, obwohl gar nicht so gewollt und auch davor nicht so besprochen, mehr Therapiesitzungen oder Beratung als ich dachte. Vielen, vielen Dank dir dafür.
Ja, gerne.
Danke für diese Insights. Wenn ihr Bock auf nochmal eine Verlängerung habt, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Dann schreiben wir uns nochmal zusammen und geh nochmal in eine zweite Folge. Danke dir. Danke euch, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder zur nächsten Folge Deep Dive ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Danke euch. Ciao.